Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVUB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Heute habe ich Ramzi Sadi zu Gast. Viele der Branche werden seinen Namen schon einmal gehört haben und Erzählungen über ihn kennen. Deutlich weniger haben ihn persönlich kennengelernt und dann das Bild der Erzählungen revidiert haben. Aber die wenigsten haben ihn sicherlich so offen erlebt, wie er in diesem Podcast auftritt. Sehr frei erzählt er über seinen Weg vom Mediengestalter zum Ofenverkäufer, seine Zeit bei Cargo und Haag, seine Selbstständigkeit bis zur Insolvenz, die Zeit bei der Hagos und seinen jetzigen Neustart. Ehrlich gesagt ist es nach dem Gespräch schwer zu glauben, dass Ramzi erst 45 Jahre alt ist. Da das Gespräch sehr intensiv und lang war, hört ihr heute den ersten Teil. Ja, wir sind heute in Lüdinghausen, erstmals mit dem Videopodcast. Und ich habe hier zu Gast den Ramzi Sadi. Hallo Ramzi.
Grüß dich Andreas, hi.
Ich glaube, einige kennen dich in der Branche, aber sicherlich nicht alle. Magst du dich mal vorstellen?
Ja, mein Name ist Ramzi Sadi. Ich werde im Juli 45 Jahre alt, wohne in Nürnberg und bin verheiratet, habe zwei Teenager-Töchter und fahre unglaublich gerne Motorrad, gehe gerne angeln und bin seit 2002 bin ich in der Ofenbranche.
Ja, ich habe gesehen, du hast mal eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht.
Genau.
Wie bist du in die Richtung gekommen?
Ich wollte eigentlich immer Kfz-Mechaniker werden.
Okay.
Und dann hat dann mein Vater gesagt, auf gar keinen Fall. Und mein Vater hatte eine Werbeagentur. Und damals hieß es noch Repro-Anstalt, hieß es früher. Okay. Und dann habe ich den Beruf Druckvorlagenhersteller gelernt. In meiner Lehre wurde dann geändert auf den Namen Mediengestalter. Ja. Hat die Berufsschule das geändert. Und demnach habe ich Mediengestalter gelernt. Und es war rückblickend die beste Entscheidung in meinem Leben. Weil du brauchst visuelle Darstellungen, Kataloge, irgendwas ins richtige Licht zu rücken. Hat mir immer geholfen, dass ich diesen Beruf erlernt habe. Und auch später, wie ich dann meine eigene Firma gegründet habe, habe ich ja alles selber gemacht. Also vom Logo über Visitenkarten, Briefbögen, Kataloge, Flyer, Großflächenplakate habe ich alles selber gemacht, ohne Werbeagentur.
Ja.
In dem Sinn war ich das selber, die Werbeagentur. Und das erspart schon sehr viel Geld. Weil du willst ja nicht viel Werbung machen und das kostet bei einer Agentur oder beim freien Mediengestalter, das kostet schon viel Geld, weißt du selber. Mhm. Und demnach habe ich mir das erspart und habe aber auch so den Touch machen können, wie ich das gewollt habe.
Ja. Ja gut, dann ist das natürlich super Voraussetzung.
Genau, dafür, ich war zwar am Anfang nicht der Meinung, wie mein Vater, aber es war gut.
Ja. Und wie ist es dann nach deiner Ausbildung? Hast du dann erst noch tatsächlich als Mediengestalter gearbeitet oder?
Genau, ich habe dann als Mediengestalter gearbeitet und bin dann mit 18 zur Bundeswehr eingezogen worden, habe dann meinen Dienst getan, 10 Monate in Ingolstadt und nach der Bundeswehr Habe ich dann als LKW-Fahrer gearbeitet, weil ich habe in der Bundeswehr meinen LKW-Schein gemacht, logischerweise, wie alle. Ne? Und dann habe ich ja wegen LKW gefahren, weil ich gar nicht wusste, was ich überhaupt machen will. Habe mich dann 2 Jahre so rumgedrückt, hat meiner Mutter gar nicht gepasst. Und dann war eine kleine Anzeige in der Zeitung, die war wirklich so groß, so einspaltig 30, da war drauf gestanden, Ofenverkäufer gesucht. Meine Mutter kommt her zu mir und sagt, da fährst du hin. Okay. Das war bei der Firma HBS Ofenwelt in Hirscheid. Und der hat in Nuna Uni Specksteinöfen verkauft. Und ich bin damals dann dahin gefahren und habe mich da vorgestellt in Bomberjacke, Springerstiefel und so eine Cargohose, die Hose hochgestüppelt, damit man die Schnürsenkel auch sieht. So bin ich damals... Ich hatte ja keinen Bock, so bin ich da hingegangen. Ne?
Also du bist hingegangen, um den Job nicht zu kriegen.
Genau, richtig, ich wollte einen Ofenverkäufer. Und dann war damals ein Verkäufer drin, der Hans Rinke, Gott hab ihn selig. Und der Hans hat mich angeschaut, er war hinter seinem Pult da gesessen und hat mich angeschaut, hat gemeint, du bist jung. Dich kann ich formen, hat er gesagt. Dich nehme ich. Okay. Scheiße, jetzt bin ich da so ein Mist. Jetzt muss ich wirklich Ofenverkäufer werden. Bin da reingegangen und okay, es gab 10% Provision. Was immer, ja, gar nicht so schlecht. Also erst mal Gewerbe anmelden und so weiter. War ja Handelsvertreter.
Ach so, du hast das direkt quasi auch selbstständiger.
Ja, volle Kanne. Ja. Also, okay. Genau. Und dann habe ich dann da so reingehauen. Also ich habe wirklich... Also das ist ein Eckmodell, das ist eine gerade Wand, Schornstein braucht 4 Meter Höhe, also wirksame Höhe. Das war meine Schulung. Okay. Und dann so ab Montag gehst du in die Frequenz mit rein.
Okay.
Und der Hans dachte mit mir, dass er jemanden hat, der das Studio aufsperrt und wieder zusperrt, damit er raus kann. Dass ich aber dann so viele Öfen verkauft habe, hat ihm gar nicht gepasst.
Okay.
Und irgendwann kam dann der Hans, also der hieß auch Hans, der Chef, der ist auch schon gestorben, Hans Herrmann, der kam dann zu mir ins Studio in der Früh, ich weiß es noch, und sagt, Junge, es tut mir leid, aber wir müssen uns trennen. Also was? Wieso? Ich habe dich verkauft doch wirklich sehr gut. Ja, Junge, das hat mit dir gar nichts zu tun. Mit dem Hans, der heißt ja auch Hans, der andere, der Verkäufer, das gibt Ärger.
Okay.
Und der war ja schon Rentner.
Ach Gott.
Und dann... Ja, bitte räumt deinen Schreibtisch auf, raus. Dreht sie rum und geht. In dem Augenblick kam der Hans Rinke von seiner Zigarette zurück. Und dann habe ich gesagt, Hans, dass du mir sowas antust, ne? Ich habe gesagt, ich brauche das Geld. Ja. Ich habe ja eh unter dem Fingernagel gebrannt. Also ich brauche das Geld und du bist schon Rentner. Habe ich gesagt, du kriegst ja schon Rente, dass du mich jetzt rausschmeißt. Also hat er gesagt und ich danke ihm heute dafür. Hat er gesagt, Junge. Was willst denn du bei mir in Hirscheid? Du hast doch hier nichts verloren. Du gehörst zur Cargo.
Okay.
Ich hab gedacht, was ist ein Cargo? Keine Ahnung. Da die Jungs, die du dich fördern, da musst du hin. Er ruft mal einen Kollegen an, den Georg Fleischmann, und der hat mich dann da reingebracht. Ja, letztendlich war ich da aber ohne Job.
Ja.
Weil so eine Bewerbungsphase dauert ja auch immer ein paar Wochen und bin dann zu dem Kachelöfen Faltermeier gekommen in Parsberg. Ist auch schon gestorben. Und das war ein Erlebnis, sage ich dir. Ich bin da hingekommen, auch einen Termin gehabt, bin da hingefahren und dann sagt die Chefin, was ich überhaupt hier möchte. Dann sage ich, ja, ich habe ein Vorstellungsgespräch als Verkäufer. Ihr habt doch inseriert und ich habe angerufen. Und ja, da müssen Sie morgen wieder kommen. Der Chef ist heute betrunken. Da war Kirchweih.
Also.
Da war Kirchweih. Der Chef liegt noch im Bett. Da denke ich mir, ja, das fängt ja prima an. Ne?
Super.
Und eins muss ich sagen, der Faltermeier, solche Typen, die sterben, die gibt's immer. Ne? Ja. Ein Mann hat nur in Ingolstadt verkauft. Hatte 3 Damen im Büro und, glaube ich, 4 Monteure.
Okay.
Und er war alleine. Und der ist jeden Tag von Parsberg, das ist eine Dreiviertelstunde Fahrt oder halbe Stunde Fahrt, von Parsberg nach Ingolstadt gefahren in sein Verkaufsgebiet und hat nur vor Ort hat er verkauft.
Ja. Ja. Ja.
Also eine Maschine, der Typ, hat ein Leben gehabt wie ein Rockstar. Also hat ordentlich, ne? Das viele Ofenbauer kennen ihn ja in Faltermeier. Eine Type, aber ich habe mir gedacht, ich kann bei dem nicht arbeiten. Das haut nicht hin. Und in dem Augenblick kam dann der Anruf vom Cargo.
Okay.
ich soll kommen. Und dann bin ich in der Postbauer gefahren und war von dem Schloss und von dem Ding da völlig alles in Gold.
Ja.
Dann habe ich gesagt, jawohl, hier bin ich richtig. Dann bin ich dann da reingekommen. Abgebrannt war ich bis zum Fingernagel. Also wirklich, okay. Ich habe Kohle gebraucht. Habe aber auch viel Geld raus, pro Sound natürlich. So, und der Cargo, der Senior, hat mich angeschaut, hat er gesagt, naja, dich nehme ich. Montag früh kannst du anfangen. In Postbauer direkt im Werksverkauf.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, Herr Cargo, ich mache das, aber ich habe eine Bitte, ich bräuchte einen Vorschuss. Dann hat er gesagt, Junge, also, der Herr Cargo war eine sehr dominante Person.
Ja.
Dann hat er gesagt, was, bist du verrückt? Ich kenne dich überhaupt gar nicht. Was willst du Geld von mir? Jetzt hat er gedacht, ich will 5.000 Euro oder was?
Okay.
Oder Euro. Und dann habe ich gesagt, Herr Cargo, ich sage Ihnen eins. Wenn Sie mir jetzt einen Vorschuss geben, weil ich musste mit dem Benzin nach Hause kommen, irgendwie wieder. Herr Cargo, wenn Sie mir jetzt Geld geben, ich werde einer Ihrer besten Verkäufer. Das sage ich Ihnen. Hat er gesagt, das höre ich gerne. So hat er seinen Geldbeutel aufgemacht, hat er mir 500, ich wollte nur 50 Euro für den Tag, hat er mir 500 Euro auf den Tisch gelegt, hat er gesagt, ich nehme dich beim Wort, du wirst einer meiner besten Verkäufer. Und so war es dann auch. Also beim Cargo war es ja so, dass es gab jede Woche eine Rennwoche hieß die. Wir waren 368 Verkäufer zu Spitzenzeiten. Die besten 20 wurden jede Woche aufgelistet.
Okay.
Und mein Ziel, und ich habe es geschafft, war, jede Woche wollte ich in dieser Rennliste aufgelistet werden.
Okay.
Das war für mich einfach in diesen jungen, wenn du 20 Jahre alt bist, ich wollte da unbedingt rein. Jede Woche war das. Und es war auch ein Kampf zwischen den Verkäufern.
Ja.
Da richtig, wir wollten da erscheinen. Ja, und das Cargo bin ich dann bis 2015 hängen geblieben.
Ja, aber ich sag mal so, als Ofenbauer, wir kennen Cargo meistens aus irgendwelchen Drückerkolonnengeschichten, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Wir hatten Druck, ja.
Ja. Also es war schon so, dass da verkaufen, egal wie.
Brutal. Ja. Wir bekamen in 2 Wochen Crashkurs und ich wusste eigentlich gar nichts.
Okay.
Aber ich wusste, was ich sagen soll.
Mhm. Ja.
Also aber damals war es ja auch so, dass die Kunden gar nicht die Gegenfragen gestellt haben.
Wussten, ja.
Wie heute.
Gab auch kein Internet.
Oder genau. Und jetzt hier bei dir sehe ich hier in der Ausstellung so einen Kachelofen jetzt hier 5 Reihen hoch, 66, 1,32 Meter, rumzurum gekachelt, Heizeinsatz von der Diele aus. Das waren Standard. Beim Cargo drei Positionen.
Okay.
Es ging ganz einfach zum Kalkulieren.
Ja.
Also er hat es uns schon einfach gemacht, das zu verkaufen, aber der Druck war stark.
Ja.
Wir bekamen sehr hohe Provisionen.
Ja.
Und zum Beispiel das Studio in Postbauer war videoüberwacht.
Okay.
Mit Ton. Und wenn ich mit der Familie jetzt da gesessen war an einer Beratung und ich habe die nicht verkauft, musste ich hoch.
Ach Gott.
Sofort kam eine Durchsage, also das Ehepaar ist rausgelaufen, Ding Dong und raus. Dann dauert 3 Minuten, Herr Sadi, so erst so Ding, Dang, Dong. Herr Sadi, bitte hoch zu Frau Cargo.
Okay.
Und dann sagt die Frau Cargo, hat sie dir gesagt, den hättest du verkaufen können. Der Kunde hat deutlich Signale gesendet. Also der Druck war immer da. Also,
ja.
Die Frau Cargo war auch, sie hat es gut gemeint, aber auf ihre Art sehr viel Druck ausgeübt. Aber die Firma hat es aber auch gebraucht. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir waren 1.000 Mitarbeiter.
Ja.
Wir waren, es sind 90 LKWs. Ich will das Cargo nicht verherrlichen. Mhm. Aber man muss aber auch, wenn man diesen Stallgeruch, das mal aufgenommen hat und man hat gesehen, was da auch bewegt worden ist, ne? Wenn man auf dem Cargo, der auf dem Werksgelände da rumgelaufen ist, da hast du aufpassen müssen, dass dich kein Gabelstapler überfährt.
Okay.
Da war so viel los. Und die alten Cargo-Leute, die jetzt vielleicht zuhören, gibt ja noch einige in der Branche, die trotzdem früher bei Cargo mal waren, die wissen das. Es war unglaublich viel los und der Druck war natürlich da. Cargo hat auch sehr viel Geld rausgehauen für andere Dinge, Schlösser oder was ich weiß, ja.
Oder Toilettenwerbung.
Das war eine Geschichte, muss ich erzählen. Der Cargo, da ich im Werksverkauf war, kam der Cargo einmal die Woche bei uns rein. Und der Cargo redet ja, oder er ist er schon gestorben. Also er hat immer in dritter Person von sich gesprochen. Okay. Und dann kam er rein und wir meistens am Tresen haben Kaffee getrunken, war ja nicht immer Kunde da. Ne? Ja, ja. Wir waren ja 12 Verkäufer in einem Studio. Das war ungefähr so groß wie deins.
Okay.
12 Verkäufer. Und dann kam der Cargo rein. Jungs, der Cargo hat eine neue Idee. Und wir, also Herr Cargo, wieder eine neue Idee. Ne? Also erzähl mal. Stellt euch mal vor, wenn ihr auf der Autobahnraststätte aufs Klo geht und ihr setzt euch hin, worauf schaut ihr? Da muss er einfach drauf antworten. Ne? Ja. Dann haben wir gesagt, worauf schaut ihr? Ja, auf nix. Ja. Wenn du am Pissoir stehst, Sadi, sag mir, wenn du am Pissoir stehst, worauf schaust du? Haben sie ja auf Fliesen. Stellt ihr mal vor, europaweit wäre da eine Cargo-Werbung. Ja, ja, alles klar. Also, er hat uns gezeigt, er macht europaweit, auf jeder Raststätte macht er Werbung. Dann haben wir uns gedacht, na ja, wieder mal eine Idee vom Herrn Cargo, die wahrscheinlich nicht funktioniert. So, und ich fahre mit meiner Frau damals, das müsste 2003 oder 2004 gewesen sein, sind wir nach Kroatien gefahren.
Ja.
Und ich gehe in Slowenien auf die Autobahn raus, auf die Raststätte. Ja. Meine Frau ist im Auto hocken geblieben und ich bin rein. Und ich gehe da rein, große Rastanlage, gehe in das Herrenklo rein und sehe da 16 Pissoirs und überall die Cargo-Werbung. Ich bin gar nicht aufs Klo. Ich bin rausgerannt zu meiner Frau und habe gesagt, komm rein, schau dir das mal an. In Slowenien.
Ja.
Und eins muss man sagen, das war ein Schachzug. Die Leute haben uns die Tür eingerannt.
Okay.
Die haben angerufen von allen möglichen Raststätten aus und haben gefragt, dieser Ofen auf Seite 18, was kostet der?
Okay.
Das war ein Run. Die Leute, um 9 Uhr früh haben wir aufgesperrt und die Leute waren mit diesem Cargo-Prospekt, was sie ja am Eingang auch mitnehmen konnten,
ja, ja.
So ein kleines war das,
ja.
waren die vorne gestanden und wollten Öfen kaufen.
Okay.
Ich habe die Öfen aufgeschrieben, habe mich verabschiedet und habe das nächste Ehepaar hergewunken, wieder hinsetzen, ja, Seite 24 der Ofen. Passt der bei uns rein?
Ja.
Also wieder gezeichnet schnell, Schornstein rein, okay, passt rum, ja, passt, können wir machen. Unglaublich, also die Idee, er hatte schon wirklich geniale Ideen. Und eins muss ich sagen, wer den Herrn Cargo nicht kennt, der darf sich kein Urteil erlauben.
Okay.
Man muss ihn mal erlebt haben, weil das, was er gemacht hat, das musst du erstmal auf die Beine stellen. Das ist nicht, also diese Schlagzahl an LKW-weise sind da die Öfen ausgeliefert worden.
Ja, aber ist das nicht auch so ein bisschen auf Kosten, ich sag mal, wie soll ich das ausdrücken, der Kunden gewesen zum Teil, dass man da die Beratung vielleicht nicht so hochgehangen hat, sondern das Verkaufen wichtiger war?
Es war ja so, dass im ersten Step kam der Verkäufer, hat das Ding aufgeschrieben.
Ja.
Dann gab es ja technische Projektanten, die dann beim Kunden vor Ort das Aufmaß gemacht haben.
Ja.
Dann ist das Ding, das Aufmaß, Bezeichnung und alles durch eine technische Abteilung durchgelaufen.
Okay.
Da waren im Hintergrund waren da 4 Ofenbaumeister, die ganzen Pläne angeschaut haben. Und die Ofenbaumeister haben auch die Montagen eingeteilt.
Okay.
Also das wurde schon sehr, weil Cargo durfte sich, auch Hark, genau das Gleiche, die dürfen sich keinen Fehler erlauben. Die Montage muss klappen.
Ja.
Das heißt, 90-Grad-Ecke, Schornstein im Eck, ein Fenster ist 1,20 Meter entfernt von dem Schornstein, der Ofen muss da reinpassen.
Ja.
Der Fußboden muss passen. Keine Fußbodenheizung. Also Fehler wurden nicht einkalkuliert.
Aber letzten Endes ist diese Überprüfung ja erst passiert, nachdem der Kunde unterschrieben hat.
Ja.
Ja. Genau. Hatte er denn dann die Möglichkeit, nochmal zurückzutreten oder wurde es dann angepasst? Oder?
Es wurde angepasst, ja. Also da Cargo individuell gebaut hat, es wurde auch angepasst, natürlich. Also die Cargo hatte ja ein eigenes Kachelwerk. Also fast nur Kachelöfen gebaut. Der wurde eben angepasst. Mhm. Und wenn der Kunde dann in die Stornierung reingegangen ist, da hat er leider keine Chance. Ja. Es gab auch Schattenseiten. Mhm. Ich will es nicht in den Himmel heben. Es war nicht alles Gold, was glänzt. Aber die meisten Kunden, also 90% oder über 90%, haben ihren Ofen auch bekommen, den wir verkauft haben.
Okay.
Weil wir haben ja Also bei uns damals war es ja so, wenn der Kunde reinkam ins Studio, und das, so bin ich heute noch, auch in meiner eigenen Firma gewesen, das klingt brutal, aber es nennt sich Abklopfen. Das heißt, Kunde kommt rein und innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten stelle ich die richtigen Fragen und weiß ganz genau, der will innerhalb von 3 bis 6 Monaten bauen. Es ist eine Exsituation. Wenn Sie einen Ofen haben möchten, dann sagt der Kunde, möchte er in die Ecke reinkommen. Also dann weiß ich ganz genau, wo ich mit ihm hinlaufen muss. Dann zeige ich ihm keinen Ofen in der geraden Wand.
Ja.
Das heißt, der Funnel, der wurde so eng gestrickt, dass der Kunde am Ende den perfekten Ofen gefunden hat.
Okay.
Deswegen, es gab wenig Ausschuss. Das muss man schon sagen. Also auch für mir selber. Ich habe circa 1 Million Euro im Jahr geschrieben oder 800.000, 1 Million Euro Umsatz pro Jahr. Ich selber bei Cargo gemacht und die wurden alle ausgeliefert. Okay. Also weil du kriegst ja als Verkäufer hast du jeden Plan bekommen.
Ja.
Zur Ansicht.
Okay.
Weil ich musste ja darauf meine Abrechnung. Also, wenn nämlich eins passiert ist, wenn ich einen kleinen Ofen verkauft habe, Hauptsache verkauft, und der Techniker sieht, das geht ja gar nicht.
Okay.
Er muss den Mantel viel größer machen,
dann
bekam ich Abzug.
Okay.
Also, es muss schon real sein, sonst muss ich am Ende Geld mitbringen.
Ja.
Naja, und, ja, also bis 2000, ich bin sogar mal einmal kurz zum Hark
gegangen.
Ja, das war 2005. Ich war beim Cargo unzufrieden, dann haben nämlich diese negativen Pressemitteilungen angefangen, waren wir im bayerischen Fernsehen, es wurde immer mehr und Kunden, dann wurde das Cargo-Schloss gebaut, damit hat er uns im Vertrieb keinen Gefallen getan, jeder Kunde hat uns darauf angesprochen, ob er jetzt ein Fenster finanziert von diesem Schloss.
Logisch.
Und dann klingelt mein Telefon. Eine Duisburger Nummer. Was ist denn das? Da bin ich angegangen. Ja, Herr Sadi, hören Sie mal, hier ist Werner Haag. Also, Herr Haag, ja, hören Sie mal, was machen Sie hier im Postbau überhaupt? Sie müssen bei mir arbeiten. Also, Herr Haag, ich arbeite aber nicht bei Ihnen. Ja, das müssen wir ändern. Kommen Sie mal hier nach Duisburg. Okay. Tatsächlich, die Woche drauf bin ich nach Duisburg gefahren. In dieses riesen Bauding, also Wahnsinn, das Gebäude.
Ja.
Und der Herr Haag hat ja oben, ganz oben, sein Büro.
Ja.
Und das Erste, jeder, der Herrn Haag kennt, du gehst in das Büro rein, ein Riesending und vorne dieses Delfinglas, dieses runde Glas, wo er runterschaut in den Hof. Und das Erste, was er macht, er kommt vom Schreibtisch aus dir entgegen, Zigarette.
Okay.
Das Erste, was er macht. Ich habe damals noch geraucht und ich habe mich gar nicht getraut, ihm. Wir rauchen jetzt eine. So, und da haben wir gemeinsam, er und ich, junger Puppel, und er, der Haag, haben wir dann hier eine geraucht, kam die Sekretärin, hat Kaffee gebracht. Und dann hat er mich gefragt, ob ich bei ihm arbeiten will.
Ja.
Und dann habe ich dann zum Haag gewechselt, nach Nürnberg, und es war nachher ein Fehler.
Okay.
Weil ich kam beim Haag überhaupt nicht klar. Dieses Modell, also diese Heizkamine, Modell A oder Modell B. Also
okay.
Es gab ja keine individuellen Geschichten.
Ja, okay.
Die wenn das nicht passt, wenn die Ecke nicht 90 Grad ist, dann hast du ein Problem beim Haag.
Ja,
ne?
Ja.
Jetzt ist es anders, aber früher war es starr.
Ja.
Und ich habe beim Haag angefangen, ne, und habe dann gleich sofort verkauft.
Okay.
Am ersten Tag, wo ich drin war, war ich in der Frequenz mit drin und habe verkauft. Und dann ruft mich ein Herr Bär an, gibt's glaube ich auch nicht mehr, beim Haag, Rechtsanwalt.
Okay.
Von der Rechtsabteilung, vom Herrn Haag. Dann sagt der Herr Sadi, hören Sie mal, Sie kommen vom Cargo, ne? Da habe ich gesagt, ja, das ist beim Haag hier nicht, das können Sie vergessen.
Okay.
Es gibt einen Katalog, da sind die Preise drin und die Zeichnungen. Links und rechts gibt es nichts daneben. Also wehe, Sie reichen noch einmal einen Auftrag ein, wo ich dann die Bank streiche und ein Regal hinzeichne und die Schürze decken hoch. Ne? Das ist beim Haag nicht der Fall.
Okay.
Und ich kam dann mit diesem starren Gerüst, kam ich überhaupt nicht klar.
Okay.
Und da hat der Olaf Block, das war damals der Geschäftsführer von Cargo, der hat alle 6 Wochen, 8 Wochen bei meiner Frau angerufen. Frau Sadi, reden Sie mal mit Ihrem Mann, dass er wieder zurückkommt.
Ja.
Und das können wir doch alles regeln und so weiter. Und tatsächlich habe ich dann angerufen und gesagt, ich komme zurück.
Mhm.
Ja. So war dann der Weg. Und dann bis 2015, ja, da war ja die erste Insolvenz vom Cargo. Dann wurden wir verkauft an German Pellet. Mhm. Und 2015 bin ich dann, bevor die Lichter ausgegangen sind, habe ich dann den Frank Rocossa kennengelernt.
Okay.
Und bin dann zu Brula als Geschäftsstellenleiter gegangen. Das war auch eine Katastrophe.
Okay.
Muss man ehrlich sagen. Und das habe ich ihm auch selber gesagt, deswegen kann ich es auch hier auch heute so sagen. Frank und ich haben gar nicht harmoniert. Mhm. Wir waren nicht in einer Wellenlänge. Und aber der Senior und ich,
okay,
wir haben uns blendend verstanden. Wir haben uns sehr gut verstanden. Und ich weiß noch, an einem Sonntag klingelt mein Haustelefon.
Okay.
Das habe ich im Personalbogen angegeben. Und dann geht meine Tochter ran und sagt, Papa, da ist dein Chef dran. Was? Es war so 18 Uhr Sonntag, bin ich angegangen. Und dann war der Senior dran. Und hat er gesagt, Sie brauchen Montag gar nicht nach Turach, heißt glaube ich, Brula. Sie brauchen gar nicht mehr hinfahren. Das macht keinen Sinn mehr. Mit Frank und Ihnen, das gibt Ärger.
Okay.
Sie kommen zu mir direkt nach Melle. Und Sie brauchen kein Hotel buchen, weil hat er ja. Mhm. Sie kommen direkt, da bin ich am Montag früh nach Melle gefahren.
Okay.
Und da war ich dann Verkaufsleiter Gaskamine für Bayern. True.
Okay.
So bin ich dann zu Spartan gekommen.
Ja.
Hab mich aber dann auch leider, muss ich sagen, mit der Frau Rocossa auch nicht so richtig verstanden. Da gab es auch Differenzen. Und das ist dann nach einem Vierteljahr irgendwie hat sich das dann ist das dann auseinandergegangen.
Ja.
Und dann war ich freigestellt zu Hause.
Okay.
Und dann in dieser Zeit ist Ramfire damals entstanden. Und ich hatte ja gar nichts. Also ich hatte kein Kapital. Okay. Ich hatte nur mich und ein Auto.
Ja, immerhin.
Genau. Mehr hatte ich nicht. Und dann bin ich aufs Rathaus gefahren, habe ein Gewerbe angemeldet als Einzelfirma und habe dann gestartet. Cargo ist in der Zeit dann abgewickelt worden und dann habe ich losgelegt.
Okay, aber du bist ja kein gelernter Ofenbauer. Du hast dich dann selbstständig gemacht als Einzelhandel oder?
Genau, nur Verkauf. Also ich habe mit Subunternehmer gearbeitet.
Okay.
Die kannte ich vom Cargo noch. Ja. Die sind heute noch in der Branche aktiv. Der eine oder andere wird auch zuhören. Die waren Subs und die haben dann für mich damals, ich habe verkauft und die haben die Öfen gebaut
für mich. Also hast du das, was du vorher bei Cargo gemacht hast, dann quasi für dich gemacht, wenn man das so sagen darf, so ähnlich?
Es war so, viele in der Branche und auch aus meinem privaten Umfeld legen mir immer nahe, dass ich den Herrn Cargo nachmachen wollte. Das war aber nie der Fall, sondern ich habe das Gute von Cargo, von der Firma, habe ich mir rausgezogen.
Ja, ja.
Diese Pläne, die Details, wie wir gezeichnet haben, das habe ich übernommen.
Okay.
Die Verkaufskalkulation. Ich habe keinen Bock, 40 Kacheln auszurechnen und mit Eckleszene und hier noch und hier noch, und das war Zentimeterpreis.
Okay.
Und das habe ich mir mit einer Mischkalkulation so hingerechnet, dass ich eben zurechtkomme.
Ja.
Und das waren keine Mondpreise, weil sonst bekomme ich einen Auftrag nicht.
Logisch.
Zu billig sein wollte ich, der Billigheimer wollte ich auch nicht sein. Also ich war immer gut mittendrin. Und ich habe es, und da nach dem Motto lebe ich ja heute noch, mach es deinem Kunden so einfach wie möglich, bei dir zu kaufen.
Okay.
Keine großen Hexengeschichten, sondern er will Geld ausgeben, ich gebe ihm einen Ofen.
Ja.
Also machen wir es doch schnell. Und ich hatte auch immer nur einen Schuss, das habe ich auch meine Verkäufer damals immer gesagt. Wenn wir beim Kunden im Wohnzimmer sind, weil ich hatte kein Studio.
Ja, okay. Also ganz ohne Ausstellung.
Immer vor Ort.
Ja.
Wenn wir beim Kunden sind, sind wir immer der Fremde.
Ja.
Weil der Ofenbauer, der Kunde, der kennt den Ofenbauer und von meinem Onkel dort, der Ofenbauer aus dem Nachbarort, der hat den Ofen gebaut, die sind immer die Fremden.
Ja.
Also die Planung, die wir machen in Palette, die muss sitzen.
Ja.
Also muss ich so genau zuhören. Was will der Mann? Was will die Frau? Wie schaut seine Wohnung aus, sein Haus? Hat er Hobbys? Das muss ich einarbeiten, damit die Planung, damit ich, also ein Schuss. Und der muss sitzen.
Also bist im Prinzip hingefahren, hast die vor Ort beraten und hast dann die Planung gemacht und bist dann nochmal hingefahren, um es zu verkaufen,
nee,
oder?
Nee. Ich habe das dann am Anfang ja.
Okay.
Und dachte ich mir, ey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich fahre nach München, dann fahre ich wieder nach Nürnberg, da habe ich die Planung fertig und dann fahre ich wieder hin, um einen Auftrag zu schreiben. Und währenddessen ich nach München fahre, ruft noch der nächste Kunde an. Also Herr Sadi, wir würden es auch gerne machen.
Ja.
Ja, aber ich sage, das muss eine andere Lösung her. Dann ist mir eingefallen, ich baue mir eine Art Online-Shop.
Okay.
Dass der Kunde das Angebot und die Planung mit einem Klick bestätigen kann.
Ja.
Also der Kunde kriegt ein Angebot per E-Mail. Ich bin einmal hingefahren.
Ja.
Aufmaß, Bilder gemacht, Interviewbogen bis ins Detail ausgefüllt und habe dann innerhalb von 3 Tagen die Planung gemacht. Und das bekam der Kunde alles ohne Geld, unentgeltlich bekam es der Kunde mit einem Link zugeschickt.
Okay.
In dem Link war die Planung und das Angebot.
Ja.
Und wenn der Kunde gesagt hat, passt so, hat er einfach nur Auftrag erteilen. Und da hat der per One-Click das bestätigt. Und meine Mitarbeiter damals, das klappt niemals und das ist für 8.000 Euro, 12.000, wir machen das. Ich habe das durchgezogen und das war einer der größten Moves, die ich jemals gemacht habe. Es rund um die Uhr kamen Aufträge. Am Wochenende, am Samstag, ich war im Urlaub, kamen 3 Heizkamine. Da wird die Woche schon schön, wenn du schon mal 3 Heizkamine im Sack hast. Also das war, und dann hatte ich ja noch 6 Verkäufer, die rumfahren. Also da kam einiges rein, ohne dass wir überhaupt einen Schritt weiterhin gemacht haben. Sondern ich war einmal dort und währenddessen deren Auftrag überlegt, war ich schon beim nächsten Kunden.
Ja. Aber hattest du nicht Bedenken, dass die dann deine Planung nehmen und eventuell nochmal durch die Gegend schicken?
Ja, soll er machen. Doch.
Okay.
Ich gehe in die Vorleistung und der Kunde, natürlich vergleicht er meine Geschichte, das soll er auch. Ich habe jedem Kunden gesagt, sie kriegen ein Angebot von mir und eine Planung.
Ja.
Eine Planung dauert bei mir, per Palette, circa 3 Stunden bin ich fertig.
Ja.
Und die war wirklich sehr real. Ich bin der Mediengestalter. Ich habe das natürlich so gemacht,
klar,
dass das die Bilder alles. Ich habe ja Bilder fotografiert, Teppich fotografiert vor dem Kunden. Habe alles eingebaut.
Ja, ja, ja.
Und habe gesagt, sie kriegen das von mir und bitte schauen Sie sich bei anderen Ofenbauer auch noch um.
Okay.
Auch damit Sie ein Preisgefühl kriegen, weil ich wollte keine Storno riskieren.
Ja.
Ich wollte es nicht. Ich wollte Kunden haben, die wirklich bei mir kaufen
okay.
und wollen und auch bleiben wollen.
Ja.
Nicht, weil sie den Vertrag unterschrieben haben, sondern weil sie bei mir bleiben wollen. Und da die Kunden dann doch bei mir gekauft haben, es kam immer wieder der gleiche Satz, die haben mich Kunden haben mich angerufen, haben also Herr Sadi, wir haben Sie jetzt verglichen mit anderen Ofenbauer, Sie waren mit der teuerste, aber wir machen es trotzdem bei Ihnen.
Okay.
Also das war durchaus so gewollt, dass die Kunden das vergleichen. Das ist.
Okay.
Und ich glaube, wenn du jetzt dir eine Küche planen lässt und der Küchenplaner sagt zu dir, er will 300 Euro für eine Planung haben, da denke ich mir, nee. Also Leute, wollen Sie einen Auftrag von mir oder wollen Sie keinen von mir?
Ne? Ja.
Ich will einen Auftrag vergeben. Jetzt muss ich 300 Euro bezahlen, dass Sie mir überhaupt eine Planung machen. Ne? Also das war nicht mein Ansatz. Ich wollte auch Stück zahlen. Also das muss man auch sagen. Ich wollte die Millionen Umsatz, in meinem Kopf hatte ich es schon.
Okay, ja.
Also deswegen, ich brauchte schon ein Stück zahlen.
Ja.
Und deswegen habe ich rausgehauen. Und es ist mir auch oft passiert, dass Kunden gesagt haben, wir haben eine Planung von Ihnen bekommen, die haben Sie für die Familie so und so gemacht.
Ach so.
Wir würden gerne einen Ofen haben. Wollen sie ihn. Also das heißt, der Kunde hat nicht gekauft bei mir.
Okay.
Aber er hat gesagt, du hör ich ja mal die da in Burgtannen bei Nürnberg, du, die machen dir die Planung.
Ja. Okay.
Und so kam ich an neue Leads, an neue Adressen, neue Kontakte immer wieder. Und das war also angefangen ohne Studio und dann habe ich, dann gab es aber mit Hersteller auch Schwierigkeiten, weil die gesagt haben, du Remsi, du hast keine Ausstellung und es gibt Ofenbauer, die regen sich dann auf und das habe ich damals nicht verstanden. Also was wollt ihr von mir? Ich exportiere hier und und dann habe ich aber dann doch mir eine Ausstellung gesucht und habe dann Öfen ausgestellt. Und dann haben wir ja dann andere Ofenbauer mit übernommen und dann wurde es immer mehr.
Also du hast dann im Prinzip andere Ofenbauer, die aufgehört haben oder was? Oder hast du dann die Studios übernommen? Oder?
Genau, richtig, ja. Richtig. Okay. Und so wurden das dann am Ende dann 4 Studios. Mhm. Und das Vorortgeschäft war aber trotzdem ein separater Part. Also das eine ist dann stationär Geschäft, ja, Kunde kommt rein,
okay.
Aber die Vorortfahrer, ich nenne es mal so, die waren trotzdem weiterhin da.
Okay.
Ich habe es dann getrennt.
Ja.
Also, weil es gibt ja nicht jeden Kunden, der ins Studio kommen will. Es gibt ja Kunden, die sagen, kommen Sie bitte zu mir.
Ja, ja.
Und unser USP war das Vorortgeschäft.
Okay.
Wir hatten nicht die schönsten Ausstellungen. Da gibt's, was manche Ofenbauer für wunderschöne Ausstellungen. Und bei der Hagos habe ich Studios gesehen, da schlägst du dir die Finger ab.
Okay.
Das war ich aber nicht. Unser Ding war es, nach Hause zu fahren. Mhm. Oder auch auf der Messe zum Beispiel. Ich hatte einen Verkäufer bei mir, der wollte am besten gleich einen Auftrag schreiben.
Okay.
Auf der Messe.
Ja.
Habe ich gesagt, nein, wir machen auf der Messe keine Aufträge. Ich will das nicht.
Ja.
Wir sind keine Cargo-Jungs.
Ja.
Die Zeiten sind auch vorbei übrigens. Man kann das nicht mehr anhauen, umhauen, abhauen.
Ja.
Das ist vorbei. Sondern ich habe gesagt, sag zum Kunden, du kommst übermorgen um 18 Uhr vorbei.
Ja.
Ein Vororttermin, einen technischen Vororttermin.
Ja.
Sag ihm das. Ich fahre auch gerne mit, ich helfe dir. Aber lass den Kunden laufen. Da sind 4 Ofenbauer in der Halle. Ich sag dir eins, da war ja Harg und auch mehr, Böhmer und so weiter.
Ich habe
gesagt, der wird bei niemanden einen Auftrag machen, weil er weiß, übermorgen, da kommt jemand.
Ja.
Der schaut sich das an. Lass ihn laufen.
Ja.
Und das hat auch immer funktioniert.
Okay.
Der Vorortgeschäft war unser Steckenpferd. Ich kann jedem Ofenbauer empfehlen, wenn ein Kunde anruft und will ein Haus bauen und du merkst, du findest gerade keinen Termin, wo er mal Zeit hat, dann hock dich ins Auto und fahr hin.
Okay.
Das ist die beste Methode.
Und wie kannst du das dann, also ich sag mal, du hast ja verschiedene Bauweisen, verschiedene Materialien, Einsätze. Hast du dann immer deine Richtung gehabt? Oder weil, ich sag mal, wenn die bei uns in die Ausstellung kommen, dann kann ich denen ja da mal, so sieht der Einsatz aus, das ist die Keramik, das ist die Farbe. Das kannst du ja vor Ort eigentlich nicht machen.
Also es war ja so, vor Ort oder auch im Studio, die Verfahrensweise ist die gleiche.
Okay.
Ich habe den Kunden gefragt, haben Sie sich schon mal umgeschaut bei anderen Ofenbauer, ob Ihnen was gefällt?
Ja.
So, ich wollte ja erstens mal wissen, ob er schon woanders war. Dann sagt meistens sagen die Frauen, ja, ich habe schon mal Pinterest oder. Hab ich gesagt, zeig es doch mal, was Ihnen da gefallen hat. So, meistens irgendwelche Putzkisten, die sie dir gezeigt haben, oder Raumteile oder irgendwie sowas. Ja,
Standard.
So, und dann habe ich dann gefragt, wiederum die Abfragekette, würden Sie an dem Bild irgendwas ändern wollen?
Ja.
Ist das so Ihre Vorstellung? Also, Herr Sadi, genau so, wie er da ist.
Okay.
Ja, warum soll ich da im Kacheln zeigen?
Ja, okay.
Ne? Wenn er ein 5er Kombi will, dann kriegt er ein Kombi, ne? Oder beim Heizeinsatzwechsel, wenn er einen Rost gehabt hat, kriegt er einen Rost wieder.
Ja, ne? Okay. Ja. Ja, aber ich sag mal, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, oder mir ist es damals auch so gegangen, wenn jetzt im Kaminbau eigentlich erstmal so keine Berührung passt, dann kennst du, also früher kannte man den grüne Kachel Peter Steiner Theater Kachelofen und den offenen Kamin aus Klinker.
Mhm.
So, und eigentlich musste ich dann dem Kunden eigentlich erstmal die Möglichkeiten zeigen. Ich meine, da gab es auch noch kein Pinterest oder so, das muss man auch ehrlich zugeben, das ist vielleicht heute ein bisschen einfacher, aber da musste man ihm ja eigentlich erstmal zeigen, was überhaupt geht. Um vielleicht dann auch den Bedarf in die Richtung zu wecken.
Ich hatte ja den größten Katalog in der Branche, also ich behaupte, den größten Katalog in der Branche zu haben.
Ja.
Den habe ich selber gemacht. Der war DIN A4 quer und da war mit Register von Kaminofen bis Gaskamin alles drin. Und die Kunden konnten sich ja online, bevor der Termin stattfindet.
Okay.
Hat er ja automatisiert einen Link bekommen. Liebe Familie Müller, wir freuen uns, am nächsten Dienstag um 18 Uhr kommt Ihr Fachberater zu Ihnen nach Hause. Währenddessen können Sie sich hier schon mal Inspirationen holen und hat diesen Blätterkatalog bekommen.
Ja.
Möchten Sie den Katalog per Post haben, klicken Sie hier.
Mhm.
Also wir haben alles gemacht.
Okay.
Er konnte vorher schon schauen.
Ja, damit waren die Kunden quasi vorbereitet.
Wir haben das ist das Wichtigste überhaupt.
Ja.
Und auch eins im Vorortgeschäft. Der Kunde ruft nicht nochmal an und sagt, würden Sie nochmal kommen? Du hast eine Chance.
Ja.
Weil wenn du das nicht zufriedenstellst, dann sagt der Mann zu der Frau, du, wir fahren einmal da in den Ort, da ist auch eine Ausstellung. Und wenn er beim Ofenbauer ist um die Ecke, hast du verloren.
Ja, okay.
Vor-Ort-Geschäft ist eine andere Liga.
Ja, ja, okay. Wenn du natürlich so weit tätig bist,
du musst dann ein Schuss. Ich wiederhole mich da gerne. Das muss klappen.
Ja, ja.
Und wie gesagt, auch vor Ort verkaufen direkt geht auch nicht. Du musst schon, also im Nachhinein kommt das Geschäft, aber du musst so überzeugen. Und der Treffer muss so genial sein. Ich habe die Kunden darauf vorbereitet, dass, ich habe gesagt, Frau Müller, wenn die Planung bei Ihnen kommt, Sie werden begeistert sein.
Okay,
ja. Geben Sie mir 3 Tage Zeit, Sie kriegen die Planung.
Wenn die dann online bestellen, ist das auch kein, also du hast ja sonst immer die Problematik, wenn du vor Ort bist und die bestellen, dann hast du ja auch Widerrufsrecht.
Ja.
Ist das bei dem, wenn die das online machen, eigentlich auch, oder?
Ja, aber ich habe jeden Kunden, der kündigen wollte, rausgelassen.
Okay.
Auch wenn er bei mir im Studio war.
Ja, ja, ja.
Wie gesagt, ich habe mir ja von der Cargo-Geschichte nur die positiven Seiten rausgeholt. Ich wollte nie, weil mein Todfeind war immer die Bewertung bei Google.
Mhm.
Denn wenn der, also auch bevor der Termin stattfindet, der Kunde schaut ja, wer ist denn das eigentlich? Der Mann kommt von der Arbeit nach Hause, dann sagt die Frau, du, ich habe einen Termin ausgemacht, da kommt morgen ein Verkäufer. Wer ist denn das? Ja, Ramfire, okay, dann schaut er.
Ja.
Bewertungen.
Ja.
Also ich brauchte Top-Bewertungen.
Mhm.
Und stell dir mal vor, du lässt einen Kunden nicht aus dem Vertrag raus, was der macht.
Ja, ja, logisch.
Also wenn er gekündigt hat, natürlich, ich habe ihn jetzt nicht einfach rausgelassen.
Mhm.
Wenn er gekündigt hat, habe ich ihn angerufen.
Ja.
Ich persönlich habe gesagt, was hat nicht geklappt?
Ja.
Kann ich irgendwas für Sie tun?
Mhm.
Ich mache Ihnen einen Vorschlag, habe ich gesagt. Ich komme zu Ihnen nach Hause und wir haben ja in ganz Süddeutschland verkauft.
Ja.
Ob der in Stuttgart war oder am Chiemsee.
Okay.
Ich komme zu Ihnen und wir gucken uns die Geschichte gemeinsam an. Ja, viele haben gesagt, dann probieren wir es nochmal. Manche haben gesagt, nein, wir haben schon woanders jetzt gekauft. Okay, dann sorry. Dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit.
Ja.
Und raus.
Und wie hast du das logistisch gemacht? Wenn du jetzt gesagt hast, du hast in ganz Bayern oder ganz Süddeutschland verkauft.
Ich hatte Monteure, die auf Montage gingen.
Okay.
Ich habe dann ja umgestellt von Subunternehmer auf eigene Monteure.
Okay, die hast du schon gehabt dann, ja.
Genau, also ich habe dann, es war ja so, ich bekam ja dann 2019, glaube ich, bekam ich eine Abmahnung.
Okay.
Über 380.000 Euro.
Okay.
Wenn wir schon mal dabei, kann ich gerne mal erwähnen. Und zwar von einem Mitbewerber.
Ja.
Der hat, unter anderem war in der Klageschrift eben drin gestanden, dass er mir vorwirft, kein Meister zu haben. So, da hat dann mein Anwalt geschrieben, wir brauchen keinen Meister, weil wir eben nur mit Subs arbeiten.
Ja.
Da hat der aber wieder zurückgeschrieben, dass ich aber in dem Internet, also öffentlich, einen anderen Eindruck darstelle.
Ja.
Und dadurch einen Wettbewerbsvorteil habe gegenüber dem Meister, der seinen Meister gemacht hat, der einen Meister angestellt hat, höheren Kostenapparat hat und so weiter. Also die Klageschrift, kann ich euch sagen, die war ewig lang.
Okay.
383.000 Euro. Und da, ich dachte eigentlich, das war ja kurz vor Corona, ich dachte, das war's jetzt.
Okay.
Das, Remsi, Schluss. Ich kann das nicht bezahlen. Ne?
Ja, ja.
Und dann hat mein Anwalt gesagt zu mir, leider keine Chance.
Okay.
Das sind Sachen, die Abmahnung, zum Beispiel Datenschutz. Also er hat dann er wollte mir natürlich auch wehtun.
Er hat's gesucht,
Mit Fake-Kunden hat er mich angeschrieben. Da habe ich keine Datenschutzerklärung zugeschickt.
Okay.
Also die ganzen Späße, das ging über Wochen.
Ja.
Es war wie ein Detektiv.
Ja, der hat erstmal gesammelt.
So, und dann habe ich meinem Freund das erzählt.
Ja.
Ich war todtraurig. Wenn deine eigene Firma gerade startet und dann auf einmal kommt so ein Schlag. Ne? Und dann habe ich einem Freund das erzählt und dann sagt er, setz dich ins Auto und fahr hin. Warte, bis der Geschäftsführer rauskommt und pass ihn ab.
Ja, ja, ja.
Und spreche ihn an.
Okay.
Also ich kann einfach da hinfahren und ihn und dann habe ich lange überlegt und dann habe ich ihn angerufen.
Ja.
Und dann habe ich, seine Sekretärin ging dann ran und dann habe ich gesagt, Sadi von Ramfire. Und dann sagt sie, oh. Habe ich gesagt, genau. Ich möchte den so und so sprechen. Herr Sadi, der ist für Sie nicht greifbar gerade.
Okay.
Habe ich gesagt, ich möchte ihm ein Angebot machen, was er mit Sicherheit nicht abschlagen wird. Dann sagt sie zu mir, Herr Sadi, Sie sind nicht in der Position, dass Sie jetzt uns irgendwelche Angebote machen.
Okay.
Aber doch, und ich sage Ihnen eins, ich mache Ihnen ein Angebot, was so gut ist, und wenn Sie das ablehnen, sind Sie schuld. Wenn ihm dadurch Umsatz entgeht. Also geben Sie mir einen Termin bei ihm, da war sie ruhig am Telefon und sagt sie, er ruft Sie zurück. Halbe Stunde später ruft er an.
Okay.
Habe ich es ihm erzählt. Was hat er gefragt, was ich auch von ihm will. Und dann habe ich es ihm erzählt, eben ein Treffen, haben wir uns getroffen. Und dann waren wir uns, ungelogen, Andreas, wir haben 3 Stunden über die Branche gesprochen. Über Gott und die Welt haben wir gesprochen.
Ja.
Und wir haben gelacht, wir waren per Du. Und am Ende habe ich ihm diese 80-seitige Klageschrift da vorgelegt. Habe ich gesagt, ja, was machen wir jetzt damit? Hat er gesagt, ja. Die muss ich bezahlen, Junge. Heißt jetzt, hör auf, komm, jetzt mach mal, wir wollen doch jetzt gemeinsam starten. Heißt, pass auf, du zahlst deinen Anwalt, habe ich gesagt, ich zahl meinen Anwalt, erledigt. Und so war es auch.
Okay.
Und das war, er hat es dann wirklich an Ort und Stelle, hat er es dann zerrissen.
Ja.
Und es war eine tolle Geschäftsbeziehung. Wir sind heute noch gut befreundet.
Okay.
Aber so haben wir uns damals. Irre, ja. Ich habe wirklich damals meiner Firma den Arsch gerettet, wenn ich so sagen darf, dass ich mich ins Auto reingesetzt habe und habe wirklich zusammengezwickt alles, was ich hatte, und dahin gefahren. Es ist unangenehm. Es ist
klar,
nicht.
Also Frage.
Du musst schon und immer die Angst im Hintergrund, dass er doch durchzieht. Ja, aber ich habe es gerettet und das war gut so, ja.
Ja, ja. Ja, du hast das dann bis 24 gemacht.
Genau, 24 war die Insolvenz der Ramfire-Gruppe.
Richtig. Okay, wie ist dazu gekommen?
Ja, wie kam es dazu? Das ist ein schwieriges Thema, muss ich jetzt mal kurz schlucken. Ja, also es ist nicht ganz so einfach, für viele total unverständlich, aber am Ende des Tages war ich selber schuld.
Okay.
Ich habe die Firma geführt, ohne auf die Finanzen zu schauen, was wirklich am Ende des Tages verdient wird und nicht, was am Konto ist.
Was umsetzt, okay.
Und hätte ich das gemacht, hätte ich meine Firma gar nicht in die Bretouille gebracht.
Ja.
Als ich in der Bretouille war, habe ich ja dann nach Investoren gesucht, die mir weitere Zukäufe finanzieren.
Ja.
Und ich habe mich dann für Investoren entschieden, die sich ziemlich schnell herausgestellt hat, dass wir nicht gemeinsam auf einen Nenner kommen. Und letztendlich sind alle Verhandlungen, die wir gegenseitig hatten, sind dann gescheitert.
Okay.
Und als Geschäftsführer, der war ich alleine.
Ja.
Also auch in der Holding und in der GmbH und auch in der KG, die ich immer noch hatte, war ich alleiniger Geschäftsführer. Und irgendwann kam dann die E-Mail von meinen Investoren, dass sie nicht nachschießen werden und auch die Mittel nicht bereitstellen werden, die eigentlich vereinbart waren.
Okay.
Und dann hatte ich keine andere Wahl. Da hast du 3 Wochen Zeit als Geschäftsführer.
Das ist insolvent.
3 Wochen Zeit. So, da habe ich in Nürnberg einen Rechtsanwalt kontaktiert, der mir die Insolvenzantragspflicht prüft.
Ja.
Und wohlgemerkt, ich bin mit volle Auftragsbücher. Wir waren bis zur Kante voll.
Okay.
Wir haben gerade eben den Ofenbauer in Bayreuth gekauft und in Heinersreuth.
Okay.
Es war sehr, sehr emotionale Geschichte. Und der hat dann ein paar Tage geprüft.
Ja.
Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, sofort Antrag stellen.
Okay.
Sofort. Hab dann erstmal dran gezweifelt. Natürlich sagt der mir Antrag stellen. Er will
Geld verdienen.
Er will ja Geld verdienen. Hab dann aber mich über diesen Anwalt informiert.
Mhm.
Und dieser Anwalt ist auch selber Richter in Nürnberg.
Ja.
Der kann sich kein Fehler erlauben.
Nee.
Und dann habe ich diesen Antrag dann gestellt. Habe ja noch nie einen Insolvenzantrag gestellt. Also für jeden, der glaubt, es ist ein PDF runterladen. Ich glaube, meine Insolvenzantrag, ich glaube, es waren 160 Seiten.
Okay.
Da musst du alles dokumentieren. Alles.
Ja.
Anlagevermögen, Lohnspiegel. Warum bist du in die Schieflage geraten?
Ja.
Von Anfang bis zum Ende. Wie viel Gläubiger gibt's? Also eine die ganze Schose da rein. Und dann letztendlich am, ich glaube am 16. Juni 2024 habe ich in am Amtsgericht den Insolvenzantrag abgegeben.
Okay.
Bin dann an der Autobahn rechts rangefahren, an der Autobahnraststätte, habe mir so einen Kaffee geholt, war auf so einer Betonplane, also auf so einem Betonplateau, ja, war ich gesessen und ich habe mir gedacht, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt.
Okay.
Es war, also es wünsche ich keinem. Ne?
Ja, ja.
Ich war wie planlos. Ich war total, ich war auch wirklich kurz vorm Heulen. Wirklich,
ja,
ich war fix und fertig.
Ja, ja.
Habe auch mein Handy im Auge liegen lassen. Lustigerweise, muss ich sagen, in dem Augenblick kam so ein rumänischer Eurosammler und ich hatte mein Auto gerade am Laden und da habe ich so einen Sportwagen gefahren.
Ja.
Dann kommt er zu mir her und sagt, er will einen Euro haben. Und dann habe ich gesagt, er wollte eine Tankfüllung haben. Hat mir seine Kinder gezeigt und hat aber schon fünf andere abgeklappert, habe ich schon gesehen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, ich habe eigene Probleme gerade. Und er zu mir, was du eigene Probleme, schaust du Mann, schaust du Auto, du hast genug Geld, ne? Hab gesagt, Alter, ich bin bankrott. Habe ich gesagt, nix. Hat er gesagt, du schlechte Mann, ist gegangen. Habe ich gesagt, ja, geh. Okay. Ich hab andere Probleme.
Scheiße.
Und ja, und so bin ich dann heimgefahren. Das war bitter. Ich war dann am Abend, habe dann die E-Mail geschrieben an alle Hersteller, an die Geschäftsführer, auch an die Hagos, alle geschrieben, dass ich hiermit heute den Antrag eingereicht habe.
Ja.
Ja, und dann habe ich aber gehofft, du hast ja 3 Monate vorläufige Insolvenzzeit.
Ja.
Ich habe dann mit einem neuen Investor den Plan geschmiedet, die Firma aus der Insolvenz herauszukaufen.
Ja.
Das war eine Achterbahn der Gefühle.
Okay.
Ja, nein, zu viel, zu wenig. Machen wir es nicht. Anteile der GmbH, dann neue GmbH gegründet schon.
Okay.
Also es war dann mit dem Insolvenzverwalter, ne, gibt's andere Angebote vielleicht. Ne?
Ja, ja.
Und es hieß immer, ich bin der einzige Bieter.
Ja.
Und dann musst du die Mitarbeiter bei der Stange halten, dass die nicht abhauen.
Ja, dass die nicht alle weg sind, ja.
Das war Katastrophe. Und ich konnte ja, da sich die Situation, das Blatt hat sich jeden Tag geändert.
Okay.
Das heißt, was ich den Mitarbeiter heute gesagt habe, war vielleicht morgen gar nicht mehr gültig.
Ja, ja.
Das heißt, die Mitarbeiter haben auch an mir gezweifelt.
Okay. Ja, logisch.
Was der da erzählt, das stimmt ja alles gar nicht.
Ja.
Also es war, wünsche ich keinem die Situation und im Nachhinein würde ich es heute anders machen.
Okay.
Aber die Situation hat mich auch geprägt.
Ja, ja.
Und am letzten Tag, also die 3 Monate waren vorbei, und am letzten Tag, am Stichtag, musst du dem Amtsrichter in Nürnberg einen Lösungsvorschlag anbieten. Also der Insolvenzverwalter muss dem sagen, wie geht's weiter.
Ja.
Und ich habe ja ein Angebot abgegeben.
Okay.
Und dann ruft mich am Montag früh der Insolvenzverwalter an, mit dem Richter, gemeinsam auf Lautsprecher.
Okay.
Und hat gesagt, Herr Sadi, wir müssen Ihnen leider mitteilen, die Firma wurde verkauft. Was? Die wurde verkauft. Die Firma geht nicht an Sie.
Okay.
Ich so, was? An wen denn? Das kann doch gar nicht sein. An Ihre ehemaligen Gesellschafter. Ich so, das ist aber jetzt ein Scherz, oder?
Die nichts mehr investieren wollten.
Ja.
Okay.
Die haben ein höheres Angebot abgegeben wie Sie. Ich sagte, so, Leute, ich bin einfach. Ja, und Herr Sadi, Sie möchten bitte auch die Räumlichkeit verlassen.
Okay.
Da bin ich in 10 Minuten, habe ich dann meine Sachen zusammengepackt, habe mich dann vom Mitarbeiter verabschiedet und bin nach Hause gefahren. Habe noch eine E-Mail geschrieben an alle Hersteller.
Okay.
Genau, so hier mit Schluss, ich bin raus.
Ja, ja.
Und war dann am Abend, ich war fix und fertig, wirklich wieder mal fix und fertig, war eine harte Zeit.
Ja.
Am Abend war ich dann auf meiner Couch gelegen, wie ein Embryo, war ich auf meiner Couch gelegen, klingelt mein Handy und lese ich so, Guido Eichel. Ach nee, den brauche ich jetzt nicht. Bin aber dann dran.
Okay.
Ja, Remsi, grüß dich. Und hat er mir erstmal sein Beileid, dass ich meine Firma verloren habe, ausgesprochen. Und dann hat er gesagt, ja Junge, was machst du denn jetzt? Habe ich gesagt, Guido, ich mache nichts. wollen wir einen Kaffee trinken gehen?
Okay.
Da habe ich gesagt, du aktuell nicht, aber gib mir mal ein paar Wochen Zeit. Hm. Dann war ich ein paar Wochen zu Hause und dann haben wir uns dann getroffen.
Ja.
Und dann hat er mir erklärt, mit dem Alexander Schneid zusammen, was sie eigentlich suchen. Sie mhm. suchen einen Vertriebsleiter. Okay. Hab mir ganz offen gesagt, wo er die Hagos gerne hätte
ja.
und wo die Probleme bei der Hagos sind. Und er glaubt, dass ich da die Schnittstelle,
okay.
Genau, dass ich das dann schließen kann.
Ja.
Ja, und dann hatte ich aber 3 Angebote vorliegen.
Okay.
Und ich habe mich dann für die Hagos entschieden.
Ja.
Ja, und so bin ich zu Hagos gekommen.
Ja, ist dann auch ein ganz schöner Wechsel. Letzten Endes, wo du die ganze Zeit für dich selber verantwortlich warst, sag ich jetzt mal, und dann auf einmal warst du ja auch wieder weisungsgebunden.
Ja, ja, genau. Genau. Ich wurde ja dann, also der Guido Eitel hat dann gesagt, also Remzi, für uns ist das Thema durch. Wir haben noch 2 Hürden. Das okay. ist einmal die Frau Jeromin, das ist die Personalchefin.
Ja.
Und der Aufsichtsrat.
Ja.
Da muss man auch noch durch.
Hm. Ne?
Wobei der Vorstand eigentlich in der Personalentscheidung frei ist.
Ja.
Aber in so einer hohen Position, die wie ich war, muss ja. man schon die Leiter da einhalten. Und aber die Frau Jeromin, die liebe Grüße an die liebe Jeanette, die hat mich gelöchert. Aber, okay. aber richtig. Also das war das volle Programm. So richtig Personalmanagement, ne? Ja, also Herr Sadi, jetzt waren Sie ja ganz lange selbstständig.
Ja,
und
ja.
Ich habe da schon meine Zweifel, Herr Sadi, dass Sie überhaupt sich an Weisungen überhaupt halten können. Und Sie wissen ja genau, bei einer Genossenschaft geht es ja etwas langsamer zu. Wie würden Sie denn reagieren, wenn der Vorstand zum Beispiel einen Vorschlag nicht sofort umsetzt? Mhm. Und so hat die mich eben dann gelöchert und dann hat sie eine Frage gestellt, da wusste ich gar nicht, wie drauf antworten soll im ersten Augenblick, dann sagt sie, Herr Sadi, was wollen Sie eigentlich bei der Hagos? Habe ich gesagt, ihr habt doch mich gefragt.
Okay.
ja, schon klar, wir haben Sie gefragt, aber was genau ist Ihr Ziel bei der Hagos? Ich werde Vertriebsleiter. Ja, das ist schon richtig, aber so einer wie Sie, hat sie gesagt, sie wollte mhm. was aus mir rauslocken.
Ja,
so
ja.
einer wie Sie, so nach 2-3 Jahren, da muss doch irgendwie noch, habe ich gesagt, Frau Jeromin, und der Vorstand war dabei, habe ich gesagt, Frau Jeromin, wenn Sie mich so fragen, und ich hatte nichts zu verlieren, habe ich gesagt, wenn Sie mich so fragen, ich möchte Vorstand werden. Vorstand, Vertrieb und Marketing. Totenstille in dem Raum.
Okay.
Totenstille. Alle schauen sich an. Ja, sie hätten die Möglichkeit.
Okay.
Die Möglichkeit bestände.
Ja.
Und nur dann habe ich gesagt, da mache ich das.
Okay.
Weil Vertriebsleiter hätte ich überall werden können.
Ja.
Und ich wusste aber, Hagos ist ein schweres Brett. Das wusste ich.
Ja.
Und ich wusste auch, mit welchen Gegenstrom.
Mhm.
Weil der Aufsichtsrat alleine sind als Ofenbauer. Jetzt komme ich dazu. Dann die Innungen. Ich habe viele Innungen, die mich, glaube ich, gar nicht gekannt haben, aber da gibt's auch andere, die mich gekannt haben. Und da waren keine Freunde mit dabei, anfänglich. Und demnach habe ich mit vielen Problemen da, habe ich da gesehen, aber ich dachte mir, ich wollte Vorstand werden.
Ja,
wenn ich das mache, dann will ich nach oben.
Okay.
Und ich habe aber auch das Gefühl gehabt, dass ich was bewegen kann.
Ja.
Ich kannte ja die Hagos. Ich habe ja, wir haben bei der Hagos 700, 800.000 Euro Umsatz gemacht.
Okay.
Also Einkaufsvolumen
bei
der Hagos. Also ich hatte ja sehr viel mit der Hagos zu tun.
Ja.
Ich kannte auch deren Probleme von außen betrachtet.
Logisch, ja.
Und und zwar, warum ich darauf gekommen bin, kannst du rausschneiden dann, wenn es nicht passt, aber der Andreas Seiband, bevor der Schneid gekommen ist, wurde ja ein Vorstandvertrieb gesucht damals, offiziell, richtig.
Mhm.
Und der Andreas Seiband hat damals, Andreas, ich hoffe, ich darf deinen Namen sagen, ansonsten raus damit mit dem Take. Der Andreas Seiband hat damals zu mir gesagt, du wärst der Richtige.
Okay.
Da war ich so in meiner Firma gesteckt, dass ich da gesagt, ja, du, dafür habe ich jetzt gar keine, ich war ja selbstständig,
ja,
da hatte ich dafür keinen Nerv, aber dann habe ich mir gedacht, im Nachhinein, Mensch, das wäre schon geil. Ja. Würde mir, okay, nicht, weil ich den Titel unbedingt bräuchte, weil ich war schon alles, was es gibt. Also ich war schon Gesellschafter, Geschäftsführer, Vertriebs, ich war ja schon alles. Also deswegen habe ich es nicht gemacht.
Ja, ja, ja.
Aber diesen Raum zu bewegen, das war für mich schon sehr interessant.
Ja, ja. Ja, und dann warst du ein gutes Jahr dabei. Und dann war es dann schon wieder vorbei.
Ja.
Was ließ sich nicht realisieren?
Also ohne jetzt genau ins Detail zu gehen, weil es ich versuche jetzt die richtigen Worte zu finden.
Okay.
Genossenschaft ist Genossenschaft. Und manchmal stößt man wirklich an seine Grenzen. Und ich war aber disziplinarisch, ich für die Personalien nie verantwortlich, sondern ich habe nur die Konzepte vorbereitet und die Standortleiter oder die Niederlassungsleiter vor Ort, die waren disziplinarisch für ihre Verkäufer zuständig. Und da habe ich natürlich viele Konzepte vorbereitet, aber ich kam einfach nicht weiter.
Okay.
Und hatte aber dann, dann kam die Änderung im Vorstand, das wurde angekündigt, ich wusste es schon weit vorher, dass sich im Vorstand was ändern wird.
Mhm.
Und zu der Zeit hat der Malte Tischer schon an mir gegraben.
Okay.
Immer wieder, immer wieder. Ich habe gesagt, nein, nein, auf keinen Fall. Kein Kaffee, nichts, mach ich nicht. Ne? An der Hotelbar irgendwo wieder getroffen. Ich habe gesagt, nein, danke, ich will jetzt nicht reden. So, und dann wusste ich, dass die Vorstandschaft sich ändern wird in den Aufgabenbereichen.
Ja.
Und dann dachte ich so, jetzt.
Okay, jetzt bist du dran.
Jetzt bin ich dran.
Ja.
Ich dachte mir wirklich, die Generalversammlung, also die vielen Ofenbauer, die ich kennengelernt habe, die, aber auch die Lösungen, die ich gesehen habe für die Hagos, die Möglichkeiten, die die Hagos hat, und das, ich bin immer noch pro Hagos. Mhm. Das lasse ich mir auf keinen Fall rausreden. Ich bin zwar von der Hagos weg, aber ich bin nicht weg, weil ich die Hagos nicht mag, sondern ich habe einfach unglaublich viele Lösungen und Möglichkeiten gesehen und Chancen.
Okay.
Und dann hat mich dann der Alexander Schneid darüber informiert, dass, da waren wir auf dem Weg in die Schweiz, dann sagte Alexander Schneid, Remsi, der Guido Eichel wird Vorstand Vertrieb. Mir ist der Kinnladen damals im, am Beifahrersitz in, nicht, ich hab mit dem Guido gar nichts zu tun. Ne?
Nee.
Das hat wirklich persönlich nichts damit zu tun. Es war alleine meine Geschichte.
Ja, ja.
Und da war ich und dann habe ich aber auch zum gesagt, warum jetzt der Guido hat auch mit Vertrieb so in der Art gar nichts zu tun gehabt. Ich habe es nicht verstanden.
Ja, okay.
Und dann meine Sachen, wo ich nicht weitergekommen bin, dann wusste ich, ich komme jetzt erst recht vielleicht nicht weiter. Und dann habe ich in Malte angerufen am nächsten Tag und habe gesagt, trink mal einen Kaffee.
Ja, ja.
So war's. Und dann hat der Malte mir ein sehr gutes Angebot gemacht.
Okay.
Und dann bin ich zum Guido gelaufen und mein Herz, wie ich damals zum Guido gelaufen bin, ich wusste ja, dass er heute im Office ist.
Ja.
Da habe ich ihn der Früh schon angeschrieben, um 7 Uhr habe ich ihm eine WhatsApp geschrieben,
okay,
Guido, ich muss mit dir sprechen.
Ja.
Hab die Kündigung dabei gehabt, ne? Und er geschrieben nur zurück, später. So, dann habe ich geschrieben, ja wann, ich muss mit dir sprechen. Dann hat mich dann die Assistenz informiert, er hat Termine bis Nachmittag, wenn überhaupt, dann morgen.
Okay.
Habe ich gesagt, nein, ich muss ihn heute sprechen, ich bin nur heute da. Auch die Frist wegen der Kündigung war ja, ich musste genau an dem Tag kündigen.
Okay.
Auf jeden Fall irgendwann 16.30 Uhr oder was. Guido hat Zeit für mich. Bin ich reingelaufen, er war alleine in dem Raum drin gesessen und sagte, Jogi, was hast du denn? Also Guido, ich muss dir was sagen, ich kündige heute. Totenstille.
Okay.
Dann sagt er, hast du unterschrieben woanders? Habe ich gesagt, ja. Und dann ging es ziemlich schnell. Also da habe ich innerhalb von 10 Minuten Schlüssel abgegeben, Handy abgegeben. Ich konnte keinen Kollegen mehr, ich hatte ja auch keine Rufnummer mehr, weil die alle in dem Hagos-Handy drin waren.
Ja, ja. Okay.
Innerhalb von 10 Minuten war ich aus der Hagos draußen.
Ja.
Und dann auf der Autobahn ist dann dieses Video entstanden, das Reel, wo ich gesagt habe, liebe Ofenbauer, und ich habe gekündigt. Ja, ja. Da ist es entstanden, weil ich wollte einfach Herr dieser Story selber sein.
Ja, okay. Ne?
Und so war dann der Weggang von der Hagos, war dann freigestellt 6 Monate, habe das dann aber nach 3 Monaten beendet,
okay.
Weil zum 1. Januar der Start begonnen hat bei Malte.
Ja, ja.
Ja, und das war die Story der Hagos. Aber ich möchte sagen, es war eine wunderschöne Zeit bei der Hagos. Ich habe so tolle Ofenbauer kennengelernt. Und was mich so begeistert hat, war die Treue der Mitglieder zu der Hagos. Und ich will jetzt kein Feuer auf die Hagos. Also bitte versteht mich jetzt nicht falsch, aber ich bin wirklich begeistert davon. Mhm. Es sind ganz tolle Betriebe und nicht jeder hat 100% bei der Hagos gekauft. Ja. Aber trotzdem die Verbundenheit zur Hagos. Und wenn man die Nebengeräusche beheben könnte,
ja,
dann würde es auch mehr werden.
Ja.
Aber diese Nebengeräusche, die drücken das Ganze etwas.
Okay.
Und aber die Substanz, die ist bemerkenswert.
Ja.
Und auch der Außendienst, den die Hagos hat, Leute, die Hagos hat einen unglaublich guten Außendienst. Nur der Schliff fehlt. Mhm. Die Jungs, die brauchen ein bisschen den richtigen Anschubser in die richtige Richtung. Okay. Und das war einfach bislang nicht da. Und das wollte ich unbedingt erreichen. Aber diese Jungs und auch die Niederlassungsleiter,
ja,
die wissen über ihre Kunden so viel Bescheid.
Okay.
Die wissen, wer die Ehefrau ist, was da passiert ist, dass das Kind gerade einen Führerschein macht, dass er gerne Golf spielt, das Auto ist kaputt, der Hund ist gestorben. Die wissen alles über ihre Kunden.
Ja.
Und erzähl mir mal jemanden, der so viel Kunden und so viel Internas bekommt. Und ich war ja mit unsere Verkäufer, also mit die damaligen Hagos, also waren wir ja unterwegs und wir waren im Wohnzimmer gesessen bei die Ofenbauer.
Ja, ja,
da wurde, ich wurde umarmt von den Schwiegermüttern. Also das war okay. die Verbundenheit ist, aber man könnte da in meinen Begriffen mehr draus machen.
Okay.
Aus der Geschichte. Ja, ja, ja. Aber Top Außendienst und flächendeckend, bietet ja so auch kein anderer Anbieter an. Flächendeckend auch in Österreich so eine Betreuung.
Ja, ja.
Das will sich auch kein Hersteller mehr leisten.
Kann sich im Moment, glaube ich, auch kein Hersteller
leisten. Genau, wenn man richtig. Ehrlich also das ist, muss man ja auch mal sehen. Aber was mir wichtig war, ich wollte nicht, dass wir einfach nur fahrende Prospektauslieferungsmitarbeiter haben.
Ja, so, ja, ja.
Wenn ich einen Termin kriege beim Ofenbauer, dann will ich auch wieder mein Schema ansetzen. Es muss wieder was dabei rauskommen.
Ja,
okay. Ich will nicht nur Kaffee trinken rumfahren, das ist nicht negativ gemeint.
Nee.
Aber wenn man den Jungs das richtige Handwerk gibt, eine CRM-Lösung haben die ja heute noch gar nicht, dass die Wiedervorlagen haben, die Besuchsberichte. Was hat der Ofenbauer mir gesagt? Wann will er umbauen, seine Ausstellung? Mhm. Er will vielleicht vergrößern. Er will nur 3 neue Modelle rein. Mhm. Das notiere ich mir. Ja, Wiedervorlage, ja. Frühling 2026. Und dann bin ich an der richtigen Zeit da.
Ja, ja, ja.
Hätte ich mir gewünscht, die richtigen Werkzeuge den Jungs zu geben, als schauen wir mal im Kofferraum, was da gerade für Prospekte drin sind.
Ja.
Das hätte ich mir gewünscht, noch zu realisieren. Aber vielleicht schafft es die Hagos noch, die richtigen Strippen zu ziehen. Die Chance hätten sie auf jeden Fall. Ja.
Eigentlich hört man Geschichten über Cargo und Haag immer über Erzählungen von Kunden und aus dritter Hand. Vielen Dank für die Einblicke aus erster Hand, Ramsi. Und natürlich für deine Offenheit. Den zweiten Teil von Ramsis Reise hört ihr in Kürze in der zweiten Folge. Also am besten folgen und gerne liken, teilen und kommentieren, damit ihr nichts verpasst. Schürt das Feuer weiter und wir hören uns wieder an dieser Stelle.